Unter dem Titel Arbeit am Mythos beschäftigt sich die zentrale Ringvorlesung der Universität im laufenden Sommersemester mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Themas Mythos. In diesem Rahmen war gestern Abend Professor Dr. Annette Zgoll zu Gast in der Aula am Wilhelmsplatz. Ihr Vortrag trug den Titel Fundamente des Lebens vom Potenzial altorientalischer Mythen. Hören Sie nun eine Aufzeichnung der Vorlesung.
Sehr herzlichen Dank, lieber Herr Kratz, für diese Lorbeeren. Sie gehören voll und ganz dem Alten Orient, und für den Alten Orient und seine faszinierenden Mythen darf ich Sie stellvertretend hier entgegennehmen. Danke. Und dank Ihnen allen, liebe Gäste, liebe Studierende und liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Sie dieses Interesse am Alten Orient durch Ihr Hiersein heute bekunden. Das freut mich unglaublich. Das Uralte ist brandneu. Das ist die Situation, in der die Altorientalistik heute steht. Die ältesten schriftlich erhaltenen Mythen dieser Erde sind überraschend neu. Nehmen Sie ein gerade erschienenes Buch zur Hand, das zum ersten Mal Tontafeln aus einer großen norwegischen Privatsammlung publiziert, und Sie finden auf der ersten Seite einen völlig neuen, unbekannten babylonischen Mythos, den sogenannten Basi-Mythos. Text unbekannt, Gott Basi bis dahin unbekannt. Noch nie gehört, noch nie gesehen, zumindest seit rund 4000 Jahren nicht. Aus dieser norwegischen Privatsammlung werden in nächster Zeit mindestens 2 weitere Bände mit Publikationen sumerischer Mythen erwartet. Oder bei Ausgrabungen in Syrien wurden Tafeln mit einer bislang völlig unbekannten Version eines schon länger bekannten Mythos entdeckt und bis jetzt noch nicht publiziert. Wir warten gespannt darauf. Völlig unabhängig von solch spektakulären Neufunden, einige der inzwischen weit über 70 sumerischen und akkadischen mythischen Texte sind Ihnen vielleicht vom Titel her geläufig, zum Beispiel Inannas Gang zur Unterwelt oder Gilgameschs Tod oder Atramchasis oder das Weltschöpfungsepos. Aber eine deutsche Übersetzung oder eine Bearbeitung auf dem neuesten Stand der Wissenschaft werden Sie vermissen. Geschweige denn Bücher zur Interpretation einzelner Mythen oder Auswertungen der mythischen Formensprache des Alten Orient, seiner großen mythischen Themen oder Übersichten zu Leistungen und Grenzen von Mythen im Alten Orient. Auch Übersichten mythischer Passagen und Mytheme innerhalb der Gesamtliteratur Mesopotamiens sind desiderat. Mit Hilfe solcher Arbeiten eröffnet sich oder wird sich die Chance eröffnen, hoffentlich eines Tages, auch Bildquellen genauer zu verstehen. Wie bei diesem Rollsiegel, das sozusagen bildlich titelgebend für unsere Ringvorlesung ist, aus dem 23. Jahrhundert vor Christus, wo wir den Sonnengott sehen, der mit einer Art Säge aus den Bergen, das heißt aus der Unterwelt, hervorkommt, die er als Held während der Nacht durchmessen hat. Umgeben von Göttern des Wassers zu seiner Rechten, der Fruchtbarkeit und des Gewitters zu seiner Linken. Und wir wüssten gerne genauer, auf welche Geschichte das anspielen mag. Unter den Zehntausenden von Tontafeln aus Mesopotamien datieren die frühesten Tontafeln mit Texten mythischen Inhalts in die Mitte des 3. Jahrtausends vor Christus. Das heißt, gut ein halbes Jahrtausend nach Erfindung der Keilschrift um 3200. Viele dieser Mythen haben sich auf mehreren Tontafeln erhalten, also in verschiedenen Rezensionen oder gar Versionen, die aus unterschiedlichen städtischen Metropolen und aus verschiedenen Jahrhunderten stammen. Um ein besonders prominentes Beispiel zu nennen, der Mythos, den wir nennen Ninurta und die Steine, ist auf über 200 solcher verschiedener Rezensionen bekannt. Solche Abschriften von Mythen sind zum Teil über 2000 Jahre lang verfolgbar, vom 26. Jahrhundert bis ins 3. Jahrhundert, immer vor Christus. Sie finden sich in verschiedenen literarischen Gattungen, vor allem in epischen Texten. Nachfahren einiger solcher Stoffe und Texte treffen wir auch in späterer Überlieferung in Ost und West. Denken Sie etwa an den Sintflutstoff, der in einigen Wochen Thema in unserem Vorlesungszyklus sein wird. Der Zugang zu diesen Quellen wird möglich durch die großartigen Leistungen der Grundlagenforscher, die seit Grotefends Durchbruch bei der Entzifferung der Keilschrift, Göttingen 1802, bis heute die Bedeutung von Keilschriftzeichen, Wörtern, grammatikalischen Regeln und Stilebenen zu bestimmen suchen. In der hier eingeblendeten Auswahl sehen Sie einige solche Forscher, die diese Themen hier in Göttingen bearbeitet haben und noch bearbeiten. Hier im Göttinger Altorientalischen Seminar entsteht seit 2 Jahren auch eine wichtige Werkzeugsammlung, wenn Sie so wollen, um altorientalische Mythen zu erforschen. Unter anderem eine Mythos-Bibliographie zu den vielen verstreuten Tontafeln und zur Forschungsliteratur und eine Spezialbibliothek zur Mythosforschung. Der heutige Beitrag lädt Sie zum Besuch einer altorientalischen Werkstatt zur Arbeit am Mythos ein oder, wenn wir in der Sprache Blumenbergs korrekt bleiben wollten, zur Arbeit an der Arbeit am Mythos. Und hier möchte ich Ihnen ein Probestück vorlegen, das ich gemeinsam mit meinem Team am Seminar für Altorientalistik seit einiger Zeit besonders in Arbeit habe. An diesem Text möchte ich Ihnen konkret zeigen, auf welche Weise wir uns altorientalischen Mythen wissenschaftlich annähern können, welche Arbeit wir geleistet haben und wie viel noch zu tun ist. Zugleich werden Sie einiges beobachten, was für die allgemeine Mythosforschung von Bedeutung sein kann. Es handelt sich um einen Mythos, der modern unter dem Namen Enlil und Ninlil geführt wird, bekannt nach seinen Protagonisten. Und diese Namen der Protagonisten finden Sie auf dem Begleitblatt auch nachzulesen. Enlil galt den Sumerern als oberster Gott des Pantheons, Ninlil als seine Gemahlin. Schauplatz unserer Erzählung ist das religiöse Zentrum Sumers, die Stadt Nippur, in welcher das große Heiligtum des Gottes Enlil lag. Und das sehen Sie eingeblendet auf der Karte angezeigt durch den roten Pfeil. Materielle Basis für die Arbeit am sumerischen Text Enlil und Ninlil sind 21 Tontafeln und Fragmente, die den Textbestand vollständig rekonstruieren lassen. Die ältesten Textzeugen datieren auf den Anfang des 2. Jahrtausends, die jüngsten auf das 7. Jahrhundert vor Christus. Diese jüngeren Texte sind mit einer teilweisen Interlinear-Übersetzung ins Akkadische versehen. Betrachten wir zunächst Inhalt und Verlauf des Textes. Eine ausführliche Schilderung des Schauplatzes eröffnet die Geschichte. Die erste Zeile lautet: Irinanam, Irinanam, Nandurunenden. Sie ist die Stadt hier. Sie ist die Stadt hier. Hier wohnen wir. Mit hymnischen Wiederholungen, einem bei den Sumerern sehr beliebten Stilmittel, wird dann verraten, um welche Stadt es sich handelt. Es ist Nippur, hier auch Dattelpalmort Durgeshnimbar genannt. Kultische Mitte Sumers. Und auf dem Foto können Sie sehen, was aus diesem Dattelpalmort in der Zwischenzeit geworden ist. Im Hintergrund hochaufragend die Überreste der großen Sikkurat, also des Tempelturmes des Hauptgottes Enlil. Mit der Einführung der Akteure beginnt die Handlung im eigentlichen Sinn, der zweite Teil. Da heißt es, Zitat: Enlil ist dort ein junger Mann, Ninlil ein junges Mädchen. Zitat Ende. Die Mutter warnt Ninlil, nicht zum Fluss zu gehen. Enlil werde sie dort erblicken und sich mit ihr vereinigen wollen. Ninlil aber geht zum Fluss. Enlil lädt sie sofort zum Lager der Liebe ein, was sie zwar mit Blick auf ihre Jugend und auf den Zorn ihrer Eltern abwehrt, was aber den Lauf der Dinge nicht ändert. Sie wird schwanger und trägt nun in sich den Samen Enlils, aus welchem der Mondgott entstehen wird. Unvermittelt beginnt ein neuer Abschnitt. Die großen und schicksalbestimmenden Götter packen Enlil und bestimmen, dass er die Stadt verlassen muss. Der vierte ist zugleich der längste Teil. Er umfasst die Hälfte des gesamten Textes. 77 Zeilen. Ninlil verfolgt Enlil. Der versteckt sich beim Mann des großen Tores, einem Torwächter. Auf die Nachfrage Ninlils lässt er sich zwar verleugnen, ist dann aber doch anwesend, und zwar just in Gestalt dieses Torwächters, um mit Ninlil einen weiteren Sohn zu zeugen, einen Gott der Unterwelt. Diesem Sohn bestimmt Enlil, er müsse in die Unterwelt hinab, und zwar anstelle des Mondgottes, der zum Himmel aufsteigen dürfe. Daraufhin verschwindet Enlil wieder. Ninlil verfolgt ihn. Die nächste Station der Begegnung ist ein Fluss. Es ist kein gewöhnlicher Fluss, sondern ein Fluss, der Menschen verschlingt. Der Unterweltsfluss. Hier wiederholt sich alles. In Gestalt des Flussmannes zeugt Enlil mit Ninlil einen weiteren Unterweltsgott. Dann verschwindet Enlil, Ninlil verfolgt ihn. Eine dritte und letzte Station folgt. Als Fährmann zeugt Enlil mit Ninlil schließlich einen Gott der Kanäle. Dieser vierte Abschnitt berichtet also, wie drei Götter an drei verschiedenen Orten entstehen. Am großen Tor, am Fluss und beim Fährmann. Es handelt sich um zwei Unterweltsgötter und einen Kanalgott. Ein fünfter Teil, ein Preis auf Enlil als König, der Fülle in Form von Flachs und Gerste schenkt, beschließt den Text. Die wissenschaftliche Arbeit an diesem Mythos ist nicht umfangreich. Man kann den Kollegen nur zutiefst dankbar sein für die mühsame Arbeit, die sie geleistet haben, das Identifizieren der Tontafeln, ihr Entziffern, die ersten Übersetzungen, wie auch für die Fülle wertvoller Detailbeobachtungen, auf welche die heutige Forschung wie selbstverständlich zurückgreifen kann. Die meisten Anhänger hat der Deutungsansatz von Torkel Jacobsen 1946 gefunden, der als Ziel des Textes die Rettung des Mondgottes erkennt. Dieser Mondgott sei wegen der anrüchigen Umstände bei seiner Zeugung eigentlich der Unterwelt verfallen, könne dieser aber durch seine später gezeugten Brüder entgehen. Diese Deutung fand breite Akzeptanz. Wilke erwog zusätzlich eine historisch-politische Verankerung dieser Deutung. Der Text sei auf eine Zeit zu datieren, welche die Herrschaft über das Land dem im Text so prominenten Mondgott und seiner Stadt Ur zuschreibe, also ins 21. Jahrhundert vor Christus. Anders Behrens, der Ersteditor des Textes. Er vermutet, der Text sei, Zitat, eine Liturgie, die die Fruchtbarkeit des Landes beschwört, Zitat Ende, welche auf der Bewässerung der Felder basiert. Auch Jacobsen 1987 gelangt auf der Basis einer naturhaften Ausdeutung des Textes zum Fazit, der Text charakterisiere und feiere die Mächte, die Fruchtbarkeit bringen. Andere Interpretationen sind psychologischer Art. Nach Cooper zeigt die Geschichte die emotionale Gemengelage von Vergewaltigungsopfern gegenüber dem Täter. Like betont demgegenüber, dass Ninlil, also dieses Opfer, gar nicht so passiv wirke. Ihrer Deutung nach geht es im Text vielmehr um die Entwicklung vom Mädchen zur Mutter vieler Kinder. Black und Mitarbeiter verweisen darauf, dass das Verhalten der Götter psychologisch sehr merkwürdig sei. Enlil laufe vor Ninlil davon, Ninlil verfolge ihn und sie sei bei der Wahl ihrer Liebhaber nicht gerade wählerisch. Sie stellen zur Diskussion, ob es sich hier um ein, Zitat, komplexes sexuelles Spiel handle. Im Fazit von Cooper: It does not yet seem possible to understand the composition's more profound mythological meanings. Also im Klartext: Wir verstehen den Text noch nicht. Oder präziser: Wir verstehen vieles in diesem Text schon ganz gut, aber es fehlt uns eine durchgängige Gesamtdeutung. Dieses Resümee lässt sich auf die meisten altorientalischen Mythen beziehen. Und es ruft uns in dieser Ringvorlesung die Warnung oder Beschreibung von Axel Horstmann in den Sinn, dass eine gewisse Fremdheit geradezu ein Markenzeichen von Mythen überhaupt sei. Von der Problemsondage zur Stratigraphie. Sämtliche Interpretationen fokussieren auf den zweiten und dritten Teil. und lassen Informationen des ersten, vierten und fünften Teils weitgehend oder ganz außer Betracht. Tatsächlich sperrt sich der längste Teil der Geschichte dem Verständnis, während der Anfangsteil klar zu sein scheint. Lassen Sie mich Ihre Aufmerksamkeit auf drei Punkte lenken. Erstens, zunächst auf den Anfang des Textes, wo die Stadt Nippur in einem hymnischen Preis vorgestellt wird. In schlichter Aufzählung erfahren wir, was es da in Nippur alles gab. Und ich trage das Ergebnis vor, was wir heute früh bei unserer Seminarlektüre für diesen Passus erzielt haben. Zitat: Sie ist die Stadt hier, sie ist die Stadt hier, hier wohnen wir. Nippur ist die Stadt hier, hier wohnen wir. Dattelpalmort ist die Stadt hier, hier wohnen wir. Der weitgemachte Kanal ist hier ihr strahlender Kanal. Der Weinhafen ist hier ihr Hafen. Der Hafen, wo sich die Wasser jagen, ist hier ihr Hafen, wo die Schiffe anlegen. Der Honigbrunnen ist hier ihr Brunnen, voll mit gutem Wasser. Der Kanal, der Wasser für seinen Fürsten bringt, ist hier ihr verzweigtes Grabensystem. Misst man von ihm aus, und zwar 50 Sar, das ist hier Nippurs bestelltes Ackerland. Zitat Ende. Nähern wir uns dieser Passage mit der Frage, worum es geht, was der Text mitteilt, und verbinden sie mit der Frage, was der Text gerade nicht sagt. Man erfährt etwas von Kanälen, Hafen, Brunnen, einem verzweigten Grabensystem und Ackerland. Es sind ausschließlich die Bewässerungsanlagen und die dadurch ermöglichte landwirtschaftliche Nutzfläche, die hier ins Zentrum gerückt werden. Kein Wort über Tempel, Paläste, Straßen, Häuser. Im Vergleich mit anderen Stadtschilderungen in der mesopotamischen Literatur ist diese Beschränkung erstaunlich. Der Text schließt mit einem Preis auf Enlil als Herrn über die Fruchtbarkeit. Von daher lässt sich postulieren, dass auch im restlichen Text Wasser und Fruchtbarkeit eine Schlüsselrolle spielen. Zweitens, worum geht es im längsten Teil des Textes, im vierten Teil? Gerade hier tappen wir im Dunkeln. Zunächst steht zu klären, wieso gerade die drei dort genannten Götter gezeugt werden. Nach einhelliger Meinung soll ihre Funktion darin bestehen, als Ersatz für Bruder, eventuell auch für Bruder und Eltern, in die Unterwelt zu gehen. Das mag bei den beiden ersten, nämlich Nergal und Ninasu, angehen. Beide sind als Unterweltsgottheiten bekannt. Die Verbindung des dritten, des Gottes Enbilulu, mit der Unterwelt ist allerdings singulär. Wenn er aber kein Unterweltsgott ist, was hat ihn dann in die Geschichte gebracht, so ist zu fragen. Und wie gesichert ist dann die Deutung, er sei Ersatz für den Mondgott? Wir fahnden also nach einer Motivation für die Zeugung des Kanalgottes Enbilulu. Drittens, geht man von der These aus, die drei außerhalb der Stadt gezeugten Götter seien nur Ersatz für den Mondgott und seine Eltern, die sonst der Unterwelt verfallen wären, bleiben weitere Punkte merkwürdig. Seit wann wird voreheliche Zeugung in Mesopotamien mit dem Tod geahndet? Sollte der Text dies tatsächlich andeuten wollen, dann sollte man auch erwarten, dass das Ziel der komplizierten Zeugungsakte 2 bis 4, nämlich die Rettung der Götter vor dem Totenreich, tatsächlich geschildert wird. Vom Mondgott aber erfährt man ab dem dritten Teil der Geschichte überhaupt nichts mehr. Und was seine Eltern anlangt, so bricht der Gang der Erzählung nach der Zeugung des Enbilulu unvermittelt ab. Danach folgt nur der abschließende Preis auf Enlil und Ninlil. Diese Beobachtung verstärkt die Notwendigkeit, das Auftreten der genannten drei Götter anders zu deuten. Mit Stratigraphie zu den Fundamenten. Strukturanalysen und historisch-kritische Trennung der Textstratigraphie, also seiner unterschiedlichen Schichten oder, wenn Sie das lieber wollen, Isotopie-Ebenen, helfen, die Narratologik dieses Textes besser zu verstehen. Größte Unbekannte ist bislang das Ende des narrativen Teils. Wieso bricht der Text nach der Zeugung des Enbilulu ab? Diese Frage beruht auf falschen Prämissen. Wenn wir den Mythos, so wie er uns vorliegt, im Sinne von Horstmann und Bendix als Gegenüber ernst nehmen, so müssen wir uns anders annähern. Für den altorientalischen Menschen bricht der Text hier offenbar nicht abrupt ab, sondern gelangt vielmehr zu einem befriedigenden Ende. Zu fragen ist also, wieso führt die Handlungssequenz gerade bis zur Zeugung des Enbilulu? Hier kann der Mythos selbst zu einer neuen Perspektive leiten. Wer ist denn Enbilulu? Von diesem Gott berichten die uns erhaltenen Quellen nicht oft. Zu keinem Zeitpunkt der mesopotamischen Geschichte, wie wir sie seit der Schrifterfindung überblicken können, hat er den Aufstieg in die Gruppe der schicksalbestimmenden Götter des Pantheons geschafft, zu denen etwa Enlil oder der Mondgott gehören. Nur Spuren verweisen in der restlichen Überlieferung auf ihn, lassen aber seinen Charakter deutlich erkennen. Er ist ein Gott der Kanäle und trägt den Titel Kanalinspektor. Das verweist zurück auf den hymnischen Eingangsteil des Textes. Die Stadt mit den vielen Kanälen und Wasserläufen. Der Abschluss des narrativen Teiles läuft also auf etwas zu, was schon im Eingangsteil des Textes hymnisch besungen wird, auf das Kanalsystem. Mit der Zeugung des Enbilulu tritt das ein, was für diesen Mythos wichtig ist und worauf es besonders ankommt. Der Gott der Kanäle, der Patron der Wasserwirtschaft, ist ins Sein gerufen. Zielpunkt des Mythos ist also Enbilulu. Die Geschichte kreist um das Thema Kanalsystem. Mag auch der Gott als solcher im Gros der schriftlichen Überlieferung weniger Widerhall gefunden haben als die politisch tonangebenden Gottheiten, so ist doch ohne weiteres verständlich, dass das Ressort, für das er steht, für Mesopotamien fundamental wichtig ist. Das Kanalsystem, das sind die Lebensadern von Mesopotamien. Ohne sie kein Leben, keine Fruchtbarkeit. Dies spannt nun einen roten Faden durch weite Teile des Werkes. Denn die Fruchtbarkeit ist Thema des hymnischen Beschlusses. Enlil wird als Herr über Gerste und Flachs gerühmt und Gerste und Flachs stehen hier als Stellvertreter für die Gesamtheit der Pflanzen, merismatisch. Durch die Kanäle gedeiht pflanzliches Leben in Mesopotamien, welches wiederum Grundlage für das Gedeihen von Tieren und Menschen ist. Damit sind wir nun also auf einer Fährte, worum es im Text geht. Rätselhaft bleibt aber die Handlung als solche in vielen Details. Vor allem die merkwürdige Art und Weise, wie der Gott der Kanäle und seine Brüder ins Sein gerufen werden. Hier ist ja nicht einfach von Enlil und Ninlil die Rede. Vielmehr zeigt sich hier ein kompliziertes Beziehungsgeflecht zwischen Enlil und den jeweiligen Wesen an Tor, Fluss und Fähre, welche füreinander eintreten, also Enlil und diese Wesen, diese Unterweltsmächte, und doch wieder voneinander geschieden werden, wenn sie auf Ninlil treffen. Enlil möchte nicht, dass Ninlil von seinem Dortsein erfährt. Andererseits vereinigt er sich in Gestalt dieser Wesen mit ihr. An den entscheidenden Stellen gibt es große textkritische Abweichungen, die erkennen lassen, dass diese Stellen schon in der Antike nicht unproblematisch waren. Aus den eigenartigen Überlagerungen von Enlil und den Unterweltswesen lässt sich erschließen, dass wir an dieser Stelle das Phänomen beispielhaft greifen, das Blumenberg Arbeit am Mythos nennt. Dass hier nämlich verschiedene Arbeiter am Werk waren. Und zwar in gut altorientalischer Weise. Das heißt, indem man am vorhandenen Textbestand weiterschrieb, diesen aber immer weiter mit transportierte, also additiv interpretierte, wie Alexa Wilke treffend formuliert hat. Aus dem vorliegenden Textbestand innerhalb seines Kontextes lässt sich rekonstruieren, dass einer früheren Fassung dieses mythischen Stoffes ohne Enlil dieser Gott Enlil erst eingeschrieben wurde. Und ich denke, wir können auch eine These wagen, wozu das geschehen ist. Diese Überschreibung des Textes durch den Gott Enlil war der Versuch, ein lokales Werk in die große, überregionale Theologie des gesamten Landes einzupassen. Enlil und seine Frau Ninlil waren nun gemeinsam mit den Mächten der Unterwelt am Werk. Die frühere, rekonstruierte Fassung hingegen erzählte nur von den Mächten der Unterwelt, dem Tormann, dem Unterweltsflussmann und dem Fährmann, die gemeinsam mit einer Stadtgöttin, deren Namen wir nicht mehr im Text finden können, weil er durch den Namen Ninlil überschrieben wurde, die also gemeinsam mit dieser Stadtgöttin den Kanalgott und seine Brüder hervorbrachten. Diese These lässt sich nun weiter überprüfen mit der Frage, wieso gerade Unterweltsmächte an der Entstehung des Kanalgottes beteiligt sind. Auf der Oberfläche des Textes ist diese Frage ganz leicht zu beantworten. Es ist ja der Fährmann der Unterwelt, also eine Gottheit, die mit Wasserläufen zu tun hat, die den Kanalgott hervorbringt. Dieser Befund lässt sich aber auch vertieft verstehen. Enlilulu als Gott der Kanäle ist zwar an sich kein Unterweltsgott, steht aber nach der Sicht der Altorientalen in Verbindung mit dem Totenreich. Das ist verständlich. Kanäle laufen tiefer als die Erdoberfläche. Sie haben Anteil am Bereich der Unteren. Andererseits verdankt sich dieser Kanalgott nicht nur der unteren Welt, sondern auch seiner Mutter Ninlil. Sie steht für die städtische Welt. Der Kanalgott kommt also als Produkt, wenn Sie so wollen, aus Unterwelt und städtischer Hochkultur ins Sein. Wir werden hierauf noch genauer zu sprechen kommen. Im Weiteren aber gilt es zunächst einmal, die Deutung weiter zu prüfen anhand der beiden anderen Götter, welche der Torwächter und der Flussmann mit Ninlil zeugen. Lassen sich auch diese Gottheiten als Produkte von Unterwelt und Stadt verstehen. Diese beiden Brüder heißen Nergal Meslamtair und Ninasu. Beide sind chthonische Gottheiten, welche mit Vegetation zu tun haben. Ninasu ist ein schlangengestaltiger Gott, welcher einem anderen Mythos zufolge das Getreide nach Sumer bringt. Meslamtair ist eine Baumgottheit. Getreide und Bäume strecken ihre Wurzeln in das Erdreich hinein, das heißt also auch in den Bereich der Unteren, während ihr anderer Teil der Oberwelt angehört. Gerade in Mesopotamien können sie nur dort gedeihen, wo gut bewässert wird. Regenfeldbau ist unmöglich. Getreide und Bäume gibt es nur dort, wo eine gute Bewässerung praktiziert wird. Hatte die bisherige Forschung ganz wesentliche Einzelaspekte des Textes herausarbeiten können, insbesondere zur jüngsten Schicht des Textes, welche den Mondgott neu einbringt, so zeigt sich nun eine das Gesamtwerk durchziehende Textur. Grundlegend geht es um Bewässerung und die daraus resultierende Fruchtbarkeit. Hymnischer Auftakt des Textes sind die Kanäle der Stadt. Zielpunkt des narrativen Teils ist der Kanalgott. Brüder des Kanalgottes sind Mächte, die für pflanzliche Fruchtbarkeit stehen. Und der hymnische Abschluss des Textes preist Enlil als Herrn über pflanzliche Fruchtbarkeit. Die Kernbotschaft des Textes lautet: Unsere Stadtgötter, unser bezogen auf Zeile 1, ne? Wir wohnen hier, also unsere Stadtgötter bringen zusammen mit den Mächten der Unterwelt Kanalgötter und Vegetationsgötter und damit Fruchtbarkeit hervor. Modern, verkürzt und abstrahierend könnte man sagen, Kanäle und Vegetation sind der Stadtkultur und der Welt, die unter der Erdoberfläche liegt, geschuldet. Die städtische Kultur Sumers ist sich ihrer Fundamente im wörtlichen und übertragenen Sinn wohl bewusst. Fundamental für das Leben im südlichen Mesopotamien sind die Zugänge zum Wasser. Fundamental, da sie die Grundlage des Lebens darstellen, fundamental auch hinsichtlich ihrer herausragenden Rolle innerhalb der Aufgaben einer Sozietät in Südmesopotamien. In der typischen Sprache der allgemeinen Mythosforschung können wir damit festhalten, insbesondere ist es eine ausgereifte Ätiologie des Kanalsystems, welche der Mythos von Enlil und Ninlil leistet. Jetzt passt vielleicht der Griff zum Wasser. Vom Kontext zur Funktion. Ich möchte Sie nun einladen, die Bedeutung von Bewässerungsanlagen anhand der vielen erhaltenen materiellen und textlichen Zeugnisse selbst zu prüfen. Es geht mir dabei um zwei Anliegen. Zum einen eine Basis für die Verortung des Textes in seinem Lebenskontext aus der sich dann auch Hypothesen für seine Funktionen ableiten lassen. Zum anderen möchte ich Ihnen Anhaltspunkte für die Datierung der jüngsten erhaltenen Schicht des Mythos zeigen. Mesopotamien ist ein Land, welches von Dörfern und großen Metropolen geprägt wird. Für diese Ansiedlungen sind Bewässerungssysteme nötig, deren Anlage, Instandhaltung und Funktionieren permanent intensive Bemühungen erfordert. Ich glaube, wir können uns das gar nicht groß genug vorstellen. Gewaltige Erdmassen sind zu bewegen, um Kanäle und deren Abläufe auszuheben oder Engstellen zu schließen. Und die Dämme dieser antiken Grabarbeiten sind zum Teil, wie Sie hier im Bild sehen, heute noch sichtbar. Man hebt nicht nur die Wasserläufe als solche aus, sondern auch große Speicherbecken, zum einen um nahende Flutmassen aufzufangen, zum anderen um Reserven für die Bewässerung zu haben. All solche Arbeiten bedürfen großer Anstrengungen, welche aus den zigtausend Wirtschaftstexten deutlich hervorgehen. Ich nenne nur ein Beispiel. Um ein Feld 2 Tage zu bewässern, benötigt man in der Provinz Umma 162 Arbeitstage. Das bedeutet, 18 Männer arbeiten 9 Tage lang. 2 Tage reinigen sie, 2 Tage öffnen sie den Regulator, also eine solche Engstelle, wie Sie sie hier im Bild sehen, eine Engstelle, die sich aus der Antike erhalten hat, so einen Regulator. Dann bewässern sie 2 Tage und dann benötigen sie 3 Tage, um diese Engstelle wieder zu schließen. Die am besten bewässerten Flächen sind in Mesopotamien den Baumpflanzungen vorbehalten, die so wertvoll sind, dass etliche Paragraphen der Rechtskodizes ihrem Schutz gewidmet sind. Wo Bäume gedeihen, da gedeiht auch alles andere. Der chthonische Baumgott Meslamtaer steht also nicht umsonst im Kontext der Erschaffung der Kanäle. Und das wirft auch nochmals ein neues Licht auf den Anfang des Textes, wo die Stadt Nippur als die Stadt der Dattelpalmen gerühmt wird. Also die perfekte Stadt, wo alles floriert. Einen Herrscher hat, nach Ausweis der uns vorliegenden Dokumente, der Kanalbau ganz besonders bewegt. Den Herrscher Ur-Namma, der hat in seinem Namen auch just noch eine Süßwassergottheit, diese Urgottheit Namma. Ur-Namma, den Gründer der 3. Dynastie von Ur, den wir auf das 21. Jahrhundert vor Christus datieren können. Dieser Herrscher benennt mehrere seiner Jahre nach dem Bau von Kanälen, identifiziert also diese Kanäle oder die Instandsetzung dieser Kanäle als wichtigstes Ereignis mehrerer Regierungsjahre. Ja, man hat die Jahre nicht durchgezählt, sondern man hat immer nach dem wichtigsten Ereignis im Nachhinein das Jahr benannt. Und wenn er Kanäle herausgreift, um seine Jahre zu benennen, dann sind diese Kanäle vergleichbar mit Tempelbauten oder Kriegszügen, die namengebend für andere Jahre gewesen waren. Ein Lied, das mit dem Problem seines unzeitigen Todes ringt und diesen Ur-Namma zum Unterweltsherrscher erhebt, nennt als seine größte Leistung die Kanalbauten des Landes. Und dies bleibt Spezifikum seiner Regierungszeit. Sie müssen sich vorstellen, dass vor seinem Regierungsantritt ziemliche Wirren im Land geherrscht hatten und dass dieser Herrscher nun versucht hat, wieder Ordnung im Land zu etablieren. Und das hat er eben ganz besonders durch Kanalbau, aber auch durch Ausbau des Straßennetzes getan. Und es muss ihm so gut gelungen sein, dass das für seine Nachfolger eben kein Thema, also kein Problem mehr war. Weitere für genau diese Zeit charakteristische Neuerungen zeigen, dass die jüngste Bearbeitungsschicht, wenn der Text kanonisch wird, in genau diese Zeit fallen muss. Ein Beispiel. Der Mondgott als Stadtgott der neuen Hauptstadt Ur wird innerhalb der Staatstheologie just dieser Zeit besonders wichtig. Und seine überregionale Bedeutung betont man, indem man ihn als den erstgeborenen Sohn des Gottes Enlil in Nippur preist. Und es gäbe noch weitere solche Beobachtungen zu nennen, etwa, dass just in dieser Zeit dieser erste Gott, der nach dem Mondgott vorkommt, den ich Ihnen hier mit 2 Namen eben angegeben habe, weil der Text das so tut, erst verschmolzen wird aus 2 ursprünglich unabhängigen Gottheiten, nämlich Nergal und Meslamtaer, zu einem Gott, Nergal-Meslamtaer. Das fällt also auch genau in diese Zeit. Um möglichst mit mesopotamischen Augen auf den Mythos blicken und ihn in dieser Weise Emisch, Sie erinnern sich, verstehen zu können, würden wir uns gerade so, wie die Kulturanthropologen wünschen, den Text im Lebensvollzug verorten zu können. Und wir haben Glück, auch wenn kein lebender Informant uns von eigener Anschauung berichten kann. So zeigen doch Ritualtexte, wie solche Mythen als lebendig und wirksam erfahren wurden. Um nämlich Kanäle ausheben zu können, musste man sich rituell wappnen. Kanalbau, Brunnenbau, Grabbau, die Anlage von Fundamenten, kurz alles, was die Erde aufschürfte und in ihre Innereien eindrang, steckte voll potenzieller Gefahren und flößte Furcht ein, wie ganz verschiedene Rituale zeigen. Direkt unter der Erdoberfläche begann eben der weite Raum der Unterwelt und damit der Hoheitsraum der Mächte, denen man die Oberhoheit über Wachstum der Pflanzen und über das Wasser zuschrieb, zugleich aber auch Tod und Verderben über die Menschen bringen konnten. Der Mythos hält den Befürchtungen beim Kanalbau und bei der Landwirtschaft entgegen, dass es in mythischer Zeit legitimierende Vorbilder für solches Handeln gegeben hat. Dass Stadtgötter und Unterweltsgötter gemeinsam den Kanalgott und die Fruchtbarkeitsgötter erschaffen haben. Und dass man von daher auch für das Jetzt erhoffen kann, dass Wasser und Fruchtbarkeit von den unteren Mächten gegeben werden. Der Antike ist nicht nur um Erklärung, um Ideologie zu tun. Der antike Mensch müht sich um objektive und um subjektive Aneignung, also um Erklärung und Absicherung, um Ideologie, prototypische Fundierung und Legitimierung. Allgemeiner gesprochen, neuere Forschung, auch zu anderen Lebensbereichen, macht immer stärker deutlich, dass für die mesopotamische Antike Erkenntnis und praktische Anwendung aufs Engste zusammengehören. Diese Interpretation des Textes lässt sich als Botschaft auch über die Zeiten hinweg auffassen, die zum Nachdenken einlädt über menschliches Handeln. Neue Techniken oder Technik überhaupt ist für den Menschen immer, auch heute noch, eine Quelle von Segen und Fluch, von Leben und Tod, von Erleichterung und Ängstigung. Mag es Kanalbau, Atomkraft oder Gentechnologie sein? Die Erfahrung der Doppelgesichtigkeit und vielschichtigen Wertigkeit unseres eigenen Tuns und Treibens bleibt uns als Spezies Mensch nicht erspart. Hans Blumenberg gelangt zu dem Ergebnis, dass man die Arbeit am Mythos nicht zu Ende bringen kann. Der Blick auf die frühesten verschrifteten Mythen der Menschheit zeigt, dass wir auch das andere Ende der Mythen, ihren Anfang, nicht fassen können. Wir gelangen nicht zu einem Urmythos oder zu Urmythen. Die ältesten Mythen, die uns schriftlich vorliegen, sind immer selbst schon Arbeit an mythischen Stoffen. Und was da vorliegt, verliert sich für uns in der vorschriftlichen Zeit. Trotzdem machen die Analysen von Enlil und Ninlil exemplarisch deutlich, dass es Texte gibt, die eben ein Stück der Arbeiten am Mythos erkennen lassen. Und dass wir herausgefordert sind, literarische Stratigraphien, also textliche Schichtenfolgen, zu rekonstruieren. Und hieran schließen sich dann weitere Fragen an. Fragen nach Entwicklungen von Machtschichtungen, Fragen nach mythischen Zeitebenen, Fragen nach mythischen Axiomen. Die antike Arbeit am Mythos aber ist nicht auf Textquellen beschränkt. Eine Abbildung, erhalten auf einer Tontafel aus der ersten Hälfte des 3. Jahrtausends, scheint wie eine Verdichtung unseres mythischen Stoffes in einem anderen Medium. Wir sehen in der Mitte dieser Darstellung das Keilschriftzeichen Kur, was unter anderem Unterwelt bedeutet. Von diesem Kur gehen vier geschlängelte Linien aus, die wie ein wiederholt geschriebenes Keilschriftzeichen A, dieses Zeichen in archaischer Form geschrieben, gestaltet sind. A bedeutet sumerisch Wasser, meint also hier Wasserläufe. Zwischen diesen vier Wasserläufen liegen wiederum Rechtecke, insgesamt wiederum vier, in welchen man unschwer das Keilschriftzeichen Ganna, Ganna 2, Feld, erkennt. Das Bild zeigt uns also, dass Kur, Unterwelt, von der Wasserläufe ausgehen, zwischen denen sich Felder befinden. Anders ausgedrückt, die Unterwelt schenkt das Wasser, welches für die Fruchtbarkeit der Felder grundlegend nötig ist und welches damit die Fundamente des Lebens in Mesopotamien bildet. Das wäre also, oder das ist also, eine Art ursprüngliche Form der Arbeit an diesem mythischen Stoff, wie wir sie rekonstruiert haben. Der Mythos vom Kanalbau zeigt sich als Mythos von den Fundamenten der städtischen Hochkultur in Mesopotamien. Dieser Mythos ist wahr, insofern er die Erfahrungen, Überlegungen, Ängste und Hoffnungen der Menschen wahrheitsgetreu in sich birgt. Seinen Hörern bietet er ein Modell für ihr Welterleben und damit ein Sinnpotenzial an, das ihre ambivalenten Lebenserfahrungen spiegelt und zugleich ihre Anliegen, ein Leben auf der Basis der fragilen Kanalbauadern, prototypisch fundiert. Haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre konzentrierte Aufmerksamkeit.
Sie hörten den Vortrag von Professor Dr. Annette Zgoll zum Thema Fundamente des Lebens, vom Potenzial altorientalischer Mythen. In der kommenden Woche spricht Professor Dr. Franz Wiggermann aus Amsterdam über sichtbare Mythologie, die symbolische Landschaft Mesopotamiens.